Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr über Vorbilder im Glauben nachdenkt. Mir fallen da schnell irgendwelche Namen ein, wie Georg Müller, Hudson Taylor, vielleicht Jim Elliot, Charles Spurgeon, Graf von Zinzendorf. Ihr habt vielleicht noch viele weitere Namen, andere Namen, die euch in den Sinn kommen, von Männern, aber auch von Frauen Gottes, die ja durch ihren Glauben oft Großes bewegt haben. Ich glaube, oft sind es nämlich gerade diese, die wir dann eben auch in Biografien findet, die wirklich Gewaltiges mit dem Herrn erlebt haben, die durch ihren Glauben große Dinge vollbringen konnten, im Reich Gottes wirklich etwas bewegt haben. Von diesen großen Persönlichkeiten haben wir unter anderem auch schon in Hebräer 11, in den ersten Versen, gehört. Auch dort in den Alten Testament gab es schon große Männer Gottes. Wir haben von Noah gehört, der die Arche gebaut hat, von Abraham, wie er losging in ein fremdes Land, wie er Gott geglaubt hat. Wir haben von Josef gehört, der durch viel Leid, aber doch einen großen Plan Gottes verfolgen durfte. Wir haben von Mose gehört, der das Volk Israel geführt, geleitet hat. Und doch finde ich das ganz besonders Schöne an der Bibel, neben solchen ganz großen Glaubenspersönlichkeiten kennt sie auch viele andere, unbekanntere Namen, vielleicht auch die eher namenloseren, die ihr im Stillen, im kleinen Rahmen leben, ihren Glauben leben, mit Gott unterwegs sind und in seiner Abhängigkeit stehen. Der Hebräerbriefschreiber hatte auch sie im Blick, und auch heute lernen wir da noch mal ein paar kennen: eine Rahab, einen Barak, ein Jephtha, ein Simson, alles Menschen, die Gott in ihrer Schwachheit gebrauchen konnte und benutzt hat. Und ich glaube, damit möchte der Hebräerbriefschreiber auch uns Mut machen, an dem Ort, wo Gott uns hingestellt hat, mit der kleinen oder großen Kraft, möchte Gott dich und mich gebrauchen. Ich lade euch ein, mitzulesen in Hebräer 11. Heute haben wir die Verse 30 bis 34. Hebräer 11, ab Vers 30. Da heißt es: Durch Glauben fielen die Mauern von Jericho, nachdem sie 7 Tage umzogen worden waren. Durch Glauben ging Rahab die Hure nicht verloren mit den Ungläubigen, weil sie die Kundschafter mit Frieden aufgenommen hatte. Und was soll ich noch sagen? Die Zeit würde mir ja fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon und Barak und Simson und Jephtha und David und Samuel und den Propheten, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, die Rachen der Löwen verstopften, sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entkommen, sie sind aus Schwachheit zu Kraft gekommen, sind stark geworden im Kampf, haben die Heere der Fremden in die Flucht gejagt. Eine sehr spannende, interessante Aufzählung hier an Personen, Ereignissen, Glaubenstaten, die wir hier vorfinden, und die Liste geht ja noch weiter, aber das machen wir dann in der nächsten Predigt. Für heute habe ich das Thema genannt: Wunder und Siege, die nur der Glaubende erlebt. Wunder und Siege, die nur der Glaubende erlebt. Und wir finden hier zunächst den Glauben eines Josua. Mit dem beginnt es hier in Vers 30, auch wenn sein Name nicht genannt wird, so wissen wir doch, dass er der Führer Israels war, als es um die Eroberung von Jericho geht. In Josua 6 können wir das nachlesen. Da wird uns berichtet, dass nach der Jordanüberquerung die befestigte Stadt Jericho das erste militärische Ziel bei der Eroberung vom Land Kanaan war. Die Vernunft würde wahrscheinlich sagen, dass eine solch undurchdringliche Festung, Jericho war unglaublich stark gebaut mit einer großen Mauer, dass das eigentlich nur von einer überlegenen Streitmacht eingenommen werden kann. Aber wir lesen hier, die Methoden des Glaubens sind anders. Gott benutzt Strategien, die dem Menschen völlig sinnfrei erscheinen, um zu seinem Ziel zu kommen. Er befahl den Angehörigen des Volkes, dass sie 7 Tage lang einfach nur um die Stadt ziehen. Ja, wenn man das nur hört, das macht überhaupt keinen Sinn. Ich will eine Stadt angreifen, wieso sollte ich dann einfach mal drumlaufen? Und nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern 7 Tage lang. Und am 7. Tag sogar 7-mal. Das heißt insgesamt 13-mal sind das ganze Volk um diese Stadt gelaufen. Und am Ende dann von diesen 13-mal sollten die Priester laut in die Hörner blasen. Das Volk sollte schreien und dann würden die Mauern einfallen. Auch das würden Militärexperten für absoluten Schwachsinn halten. Keine gute Strategie aus menschlicher Sicht. Und doch tritt genau hier das Wunder Gottes ein. Das für unmöglich Gehaltene passiert. Die Mauern fallen ein. Nicht, weil Israel so toll um die Stadt gelaufen ist. Nicht, weil sie so genial gesungen haben und trompetet haben und Krach gemacht haben und alles. Nein, sondern weil Gott die Stadtmauern hat einfallen lassen. Er hat eingegriffen in seiner Allmacht. Israel sollte einfach nur auf den Gott Israels vertrauen, sollte die Anweisungen befolgen, die er gegeben hatte. Und den Rest, dafür war Gott zuständig, für das Wunder hier gegen Jericho. Also die Art, wie Jericho eingenommen wurde, ist ein weiteres schlagendes Beispiel dafür, wie man gehorsam und beharrlich im Glauben unterwegs sein kann. Selbst gegen jede Logik, gegen jede menschliche Strategie zu handeln, weil Gott es ebenso gesagt hat. Das dürfen wir hier, glaube ich, von den Israeliten lernen. Sie handelten im Vertrauen auf den unsichtbaren Gott. Das war ihre geheime Waffe. Zu wissen, Gott wird zu seiner Zeit eingreifen. 6 Tage haben sie nichts gesehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das Brummen und Murren im Volk durchaus schon wieder da war. Wieso sollen wir noch weitere Male um diese Stadt ziehen? Was macht das für einen Sinn? Aber sie haben zum Glück durchgehalten. Die ganze Woche und Gott hat sie nicht enttäuscht. Auf unser Leben übertragen heißt es, was Paulus auch mal in 2. Korinther 10 Vers 4 sagt, die Waffen unseres geistlichen Kampfes sind nicht von dieser Welt, sondern wir haben die göttliche Kraft, um Festungen zu zerstören. Ja, wir kämpfen heute nicht mehr gegen Fleisch und Blut, wir müssen keine Städte in diesem Sinne erobern. Unser Kampfgerät ist hier das Wort Gottes, das geistliche Schwert, die Worte, die er zu uns gesprochen hat, das ist die größte, die stärkste Waffe überhaupt, die es gibt. Und dazu will ich auch heute wieder Mut machen. Verlassen wir uns doch jeden Tag noch viel mehr auf diesen großen Herrn, dem nichts unmöglich ist. Er hat alle Macht, auch heute noch, alle Macht im Himmel und auf Erden. Er kennt dich und mich, er kennt unsere Probleme, unsere Sorgen, unsere Fragen, die großen, die kleinen Nöte. Er wird damit fertig, wenn wir ihm vertrauensvoll immer wieder begegnen, uns in seine Hände fallen lassen, so wie hier das Volk Israel. Er wird uns nicht enttäuschen. Quasi zeitgleich zur Eroberung von Jericho, nur auf der gegnerischen Seite, wird uns auch ein zweites Glaubensvorbild vorgestellt. Nämlich, der zweite Punkt, der Glaube von Rahab. Und das ist auch hier wieder was ganz Interessantes, dass uns die Bibel nicht nur von Glaubenshelden berichtet, die aus dem Volk Israel kommen, sondern auch schon im Alten Testament einzelne erwähnt, die aus den Heiden an den Gott Israels glauben durften. Und abgesehen von Sarah ist hier die Rahab sogar die einzige Frau, die in Kapitel 11 unter den Glaubenshelden hier genannt wird. Und dass sie in diese ehrenvolle Reihe aufgenommen wird, liegt eben daran, wie es uns Vers 31 sagt, dass sie die Kundschafter von Josua, die nach Jericho ausgesandt wurden, nicht nur freundlich aufgenommen hat, sondern ihnen eben auch dann zur Flucht verholfen hat. Und dabei hatte sie großen Mut bewiesen, denn eigentlich sollte sie die Spione ausliefern. Das war der Befehl der Stadt an sie. Ihr Glaube zeigte sich also hier in ihren Werken, in ihrem Tun, in dem ganz praktischen Helfen an den Kundschaftern Israels. Deshalb kann Jakobus auch in Kapitel 2 von seinem Brief, Vers 25 und 26, nochmal darauf Bezug nehmen und sagen, ist nicht ebenso auch die Hure Rahab durch Werke gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg entließ? Denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Jakobus fasst es hier nochmal gut zusammen. Für Gott zählt nur die Kombination aus beidem, Glaube und Werke. Wenn eines fehlt, fehlt was ganz Entscheidendes. Ein Glaube ohne Werke, das sagt er ein paar Verse weiter vorne, ist nutzlos, sinnlos. Den gibt es nicht. Echter Glaube zeigt sich immer in der Tat, sagt er weiter. In den Werken, die wir für Gott tun. So wie wir es eben hier auch bei der Rahab ganz praktisch sehen. Und wie sie ihren Glauben verstanden hat, können wir zudem noch in der Aussage aus Josua 2 nachlesen. Josua 2, ab Vers 9, wo sie eben mit den Kundschaftern im Gespräch ist, sie hat sie oben unterm Dach versteckt und geht so am Abend nochmal hoch zu ihnen und hier sagt sie diese Worte, Josua 2, Vers 9, ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat, denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser des Schilfmeers ausgetrocknet hat. Das hat sich rumgesprochen, die Wunder, die Gott schon vorher getan hatte. Wir haben gehört, ja, der Herr, euer Gott, ist oben im Himmel und unten auf der Erde. Das sagt eine Heidin, die sonst mit ganz anderen Göttern unterwegs war. Sie hatte erkannt, ja, der Gott Israels, das ist der wahre Gott. Der Gott im Himmel und der Gott auf Erden. Und deshalb handelte sie so hilfsbereit an den Spionen von Josua, weil sie die Macht des Gottes Israels und den mit Sicherheit zu erwartenden Sieg von Israel erkannt hatte. Gott hatte ihr das irgendwie klar gemacht. Auffallend ist auch, dass sie als Frau, die zudem noch eine Hure war und somit offensichtlich auch eine Sünderin, dass sie zu denen gerechnet wird, die durch Glauben gerettet wird. Die Bibel nennt das Gnade. Menschen, die tief in Sünden stecken, aber die der lebendige Gott herausreißen kann, neu machen kann, ihre Schuld vergeben kann. Er schafft es, auch aus solchen Menschen Glaubende zu machen. Was für ein Wunder, wenn Gott Menschen zu sich zieht. Und letztlich haben wir das alle erlebt, wenn wir zu Jesus gehören. Wenn wir irgendwann Ja gesagt haben zu diesem Angebot der Vergebung, dass er uns retten möchte. Er bietet es auch heute noch an. Und wenn du das noch nicht getan hast, dann lädt dich Gott heute ein, wie es Paulus einmal sagt, lass dich versöhnen mit Gott. Er hat alles schon vorbereitet für dich, vollbracht. Seine Hände sind ausgestreckt, dass auch du dieses Leben annehmen kannst. Sind wir bereit, in Buße, in Umkehr diesem Gott zu begegnen? Die ausführliche Beschreibung von einzelnen Glaubensbildern ist hier in Vers 31 nun zu Ende. Denn der Hebräerbriefschreiber, er gesteht selber ein, dass in seinem Brief nur eine bestimmte Auswahl Platz hatte. Logisch, der Brief konnte nicht immer noch, oder es gäbe so viele Beispiele natürlich, dass gar nicht alle Platz hätten. Aus Zeit- und Platzmangel, so schreibt er selber in Vers 32, beschränkt sich der Verfasser daher im Folgenden noch ein paar weitere herausragende Taten und Geschehnisse ganz kurz aufzulisten. Das ist noch unser dritter Punkt, weitere Glaubenshelden, die Wunder und Siege erlebten. Und in diesen letzten Versen von Kapitel 11 steckt nochmal richtig viel Material zum Studieren drin. Und ich glaube, es lohnt sich, auch über diese Namen, die eigentlich nur ganz kurz genannt werden, nochmal nachzudenken. Lasst uns nochmal das in Erinnerung rufen, die Verse 32 bis 34. Und was soll ich noch sagen? Die Zeit würde mir ja fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon und Barak und Simson und Jephtha und David und Samuel und den Propheten, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, die Rachen der Löwen verstopften, sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entkommen, sie sind aus Schwachheit zu Kraft gekommen, sind stark geworden im Kampf, haben die Heere der Fremden in die Flucht gejagt. Der Verfasser nennt uns hier nochmal vier Richter, ein König und ein Prophet. Mit Gideon, Barak, Simson und Jephtha werden hier die vier bekanntesten Gestalten aus der Richterzeit genannt. Alle vier Männer hatte Gott dazu bestimmt, das Volk Israel von irgendeinem feindlichen Nachbarvolk zu retten. Jeder hatte quasi war für ein anderes Volk bestimmt. Zunächst lesen wir hier von Gideon, dessen Armee von anfangs 32.000 auf nur 300 Mann reduziert wurde. Wohlgemerkt bei einer gegnerischen Stärke von 135.000 Soldaten. Also mehr als viermal so viel waren sie am Anfang. Ganz zu schweigen dann vom Ende. Doch hier wollte sich Gott verherrlichen in dieser Situation. Jeder Gedanke, dass Israel auch nur einen Funken dazu beigetragen hatte, war also schon im Keim erstickt. Und deshalb sortierte Gott zunächst die Ängstlichen aus. Sagte, geht ihr bitte nach Hause, ihr seid dort besser aufgehoben. Anschließend sollten noch diejenigen gehen, die zu sehr an ihre eigene Bequemlichkeit dachten, weil sie sich beim Trinken des Quellwassers dann eben hingekniet hatten, anstatt wie die anderen das Wasser mit der Hand zum Mund zu führen, um immer noch die Waffe zu halten. Am Ende war es dann nur noch eine kleine Schar, wie gesagt, von 300 Mann und mit diesem harten Kern treuer Soldaten ging Gideon los. Und er schlug diese unheimlich große Armee der Midianiter nicht nur ein bisschen. Er schlug sie in die Flucht und es steht dort, wie weit sie geflohen sind. Das ist eine riesige Strecke nachzulesen in Richter 7 und 8. Ein gewaltiger Sieg für Israel, weil Gott eingegriffen hatte. Das heißt, Gideon, er war einer, auf den gleich mehrere der in Vers 33, 34 genannten Glaubenstaten zutreffen. Er hat aufgrund seines Glaubens Königreiche in die Knie gezwungen. Die Midianiter waren wirklich vernichtend geschlagen. Er hat das Heer in die Flucht gejagt, alle sind weggerannt. Er hat Verheißungen erlangt, lesen wir da, nämlich Gott hatte ihm verheißen, als er mit ihm gesprochen hatte auf der Tenne, dass er siegen wird. Und genau so traf es ein. Zudem war Gideon einer, der aus Schwachheit zu Kräften gekommen war. Auch das ist ein Merkmal hier in Vers 34. Anfangs hatte sich Gideon, wir erinnern uns, versteckt bei seiner Arbeit, aus Furcht vor den Midianitern. Aber später ging er im Kampf allen voran, seinen Männern hat er angeführt. Gott hatte ihn völlig verändert, hat ihm seine Kraft zur Verfügung gestellt. Und wie schon bei Josua, Rahab und auch den vielen anderen Namen, die wir hier in diesem Kapitel 11 finden, gilt es auch hier wieder, Gott schenkte den Sieg. Er zeigte seine Macht, als Gideon sich von Gott gebrauchen ließ. Vielleicht lohnt es sich auch hier mal selber über diese Frage nachzudenken, welche Wunder, welche Siege hat Gott für dein Leben noch in petto, die nur darauf warten, dass wir im Glauben Schritte tun, dass wir ihm gehorchen, dass wir ihm Großes zutrauen, weit über unsere menschliche Vorstellung hinaus. Glauben wir das überhaupt, dass Gott es heute noch tun kann? In deinem, in meinem Leben? Dann war da noch der Barak, ein weiterer Richter. Als er berufen wurde, um Israel gegen die Kanaaniter in die Schlacht zu führen, sagte er nur unter der Bedingung zu, wenn die Deborah mitgeht. Alleine gehe ich nicht. Also nicht wirklich ein Mann, der mit großem Mut geglänzt hatte. Er brauchte vielmehr eine treibende Kraft, die ihn so ein bisschen angeschubst hat, die ihn erst richtig in Bewegung brachte. Und dennoch, trotz seiner Mutlosigkeit, war in seinem Herzen ein echtes Vertrauen zu Gott zu finden, sodass er hier zu den Glaubenshelden dazugelistet ist. Denn dank seines Glaubens konnte mit Gottes Hilfe eine 20-jährige Knechtschaft der Kanaaniter zum Ende gebracht werden, weil er Gott vertraute. Auch dort heißt es so schön, was ich vorher schon bei Gideon auch betont hatte, in Richter 4 lesen wir die Geschichte, Richter 4, Vers 15. Es steht, und der Herr brachte Sisera, den Heerführer, der Gegner, samt allen seinen Streitwagen und seinem ganzen Heer durch die Schärfe des Schwertes vor Barak in Verwirrung. Gott sorgte für Verwirrung im gegnerischen Heer, sodass Sisera von seinem Streitwagen sprang und zu Fuß floh. Barak aber jagte den Streitwagen und dem Heer nach bis nach sonst wohin, ganz weit weg. Und das ganze Heer Siseras fiel durch die Schärfe des Schwertes, sodass nicht einer übrig blieb. Wenn man die Geschichte liest, es lohnt sich auch da mal ein bisschen nachzulesen im Buch Richter, ein tolles Zusammenspiel. Wie Barak gehorsam loszieht, sein Bestes gibt und auf der anderen Seite, wie Gott seine Macht demonstriert und den Sieg garantiert. Es mussten beide zusammenarbeiten. Und das sind dann eben diese Wunder, diese Siege, die nur der Glaubende erlebt. Nur der, der losgeht, der Gott vertraut und der weiß, ja, ich bin mit dem mächtigsten Herrn dieser Welt unterwegs. Ein anderer Mann mit offensichtlichen Schwächen war Simson. Auch er wird hier noch als der vierte Richter genannt. Gott hatte auch für ihn einen besonderen Auftrag vorbereitet. Er hatte ihn schon vor der Geburt auserwählt, hat er den Eltern gesagt, um die Erbfeinde Israels, die Philister, zu besiegen. Und obwohl er im Laufe seines Lebens ja oft daneben getappt ist, viele Sünden und Verfehlungen hatte, konnte doch immer wieder auch wahren Glauben bei ihm finden. Glauben, den Gott gebrauchen konnte, aus dem Gott etwas Großes tun konnte. Sein Glaube ermöglichte es ihm zum Beispiel, einen jungen Löwen mit bloßen Händen zu töten. Ich glaube, das ist nicht zur Nachahmung empfohlen. Sein Glaube ermöglichte es ihm, 30 Philister in Aschkelon zu erschlagen. Oder ein anderes Mal gleich 1000 Philister mit einem Eselskinnbacken umzubringen. Ein anderes Mal hat er die Flügel des Stadttores ausgehängt in Gaza samt den Pfosten alles weggetragen. Oder schließlich am Ende seines Lebens hat er den Tempel Dagon eingerissen. Und durch diese letztgenannte Tat, bei der er selber starb, da kamen noch mehr Philister um, als er schon in seinem ganzen bisherigen Leben umgebracht hatte. Auch für ihn gilt, genau wie für Barak und Gideon, durch den Glauben hat er Königreiche bezwungen, die Philister. Er hat für Gerechtigkeit gesorgt hier und da, und auch er durfte Gottes Verheißung erleben, dass seine Kraft immer da war, wenn sein Haar gewachsen war. Das war bei Simson etwas ganz Besonderes. Dann haben wir schließlich noch, stimmt, Simson war der dritte, ich habe es gerade falsch gesagt, nicht der vierte. Jetzt kommen wir zum vierten Richter, dem Jephtha. Obwohl er ein uneheliches Kind war und von den Lebensumständen nicht wirklich begünstigt aufgewachsen, sehr, sehr schwierig, dennoch wurde Jephtha zum Befreier seines Volkes vor den Ammonitern. Dank seines mutigen Glaubens wurde Israel nämlich nach ihm für insgesamt 50 Jahre nicht mehr von den Ammonitern bedroht und angegriffen. Nach diesem Sieg war so eine lange Zeit Ruhe vor diesen Feinden. Jephtha ist damit ein Beispiel dafür, dass schwierige Umstände von Geburt, von Familie in Gottes Augen keine Ausrede sein können. Keine Behinderung darstellen für jeden oder für einen Menschen, der im Glauben leben will. Auch wenn wir eine schwierige Vergangenheit haben, Gott kann Großes aus uns machen. In seiner Kraft hat er immer noch Möglichkeiten, etwas Großartiges aus unserem Leben hervorgehen zu lassen. Er kann mit uns Geschichte schreiben. Denn, so lesen wir mal in 1. Johannes 5, Vers 4, das ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Das ist der Sieg. Der Glaube hat diese Kraft, die Welt zu überwinden und Großes mit Gott zu erleben. Nach diesen vier Richtern nennt Vers 32 außerdem noch den größten König des Alten Testamentes, nämlich König David. Der Glaube von David zeigt sich in ganz vielen Dingen. Ich denke besonders auch in seinem Kampf mit Goliath. Es zeigt sich aber auch in seinem edlen Verhalten gegenüber Saul, der ihm das Leben so schwer macht, der ihm nachjagt, immer wieder ihn anlügt, ihn betrügt. Und wie David sich da verhält, ist ein ganz großes Vorbild auch für uns. Sein Glaube zeigt sich auch in der Eroberung von Jerusalem, wie er die Stadt wieder zurückholt für sein Volk und in vielen weiteren Begebenheiten, die wir nachlesen können. In den vielen Psalmen, die wir dann von David auch haben, im Buch der Psalmen, da können wir auch immer wieder erkennen, was seinen Glauben ausmacht. Ja, wie sich sein Glaube zeigt in Buße, in Lobpreis, in der Hinwendung zu Gott. Wie oft habe ich das schon selber erlebt, dass gerade diese Verse aus Davids Psalmen direkt in meine Situation hineingesprochen haben, mich ermutigt haben, mich getröstet haben. Er schreibt so ehrlich, so lebensnah und man findet sich oft in ähnlichen Situationen wieder wie er und spürt und merkt, ja, diesem Gott will ich genauso vertrauen, wie es David getan hat. Auch in den ausweglosesten Situationen hat er nicht aufgegeben. Immer wieder hat Gott eine Lücke gefunden, wie er wieder rauskam aus diesem Loch, aus diesen Schwierigkeiten. Und so kann er es auch in unserem Leben tun, wenn wir unser Vertrauen ganz auf ihn setzen. Und schließlich reiht sich noch ein großer Prophet des Alten Testaments in die Liste hier ein, der Samuel. Er war der letzte Richter von Israel und gleichzeitig auch der erste Prophet. Er durfte die ersten Könige in Israel salben. Und er war insgesamt ein Mann, der sehr viel nach Gott gefragt hat. Und das mitten in einer Zeit, in der Israel vom geistlichen Niedergang sehr geprägt war. Auch die Priesterschaft hatte nicht mehr nach Gott gefragt, aber Samuel. Er wollte wissen, was Gott sagt. Auf ihn trifft der Satz aus Vers 33, dass er Gerechtigkeit geübt hat, wahrscheinlich am meisten zu. Das war eine seiner Hauptfunktionen. Und in seiner über 50-jährigen Wirkungszeit war er wohl einer der größten Führer in Israels Geschichte. Einer, der nach Gott fragte. Neben den hier genannten Namen finden sich auch noch viele weitere Hinweise auf Männer und Frauen des Alten Testaments, die sich nur über ihre Glaubenstaten zuordnen lassen, ab Vers 33. Zum Beispiel gleich hier am Anfang Vers 33 der Hinweis auf Daniel, der den Löwen das Maul verstopfte. Er war auch ein Mann des Glaubens. Ein leuchtendes Beispiel für den lebendigen Gott mitten in einer gottlosen, fremden Gesellschaft. Oder aus demselben Buch Daniel lesen wir hier einen Hinweis, die drei Freunde von ihm, wir kennen sie als die Männer im Feuerofen. Dort haben sie, so heißt es hier ganz schön, des Feuers Kraft ausgelöscht. Interessante Formulierung. Wann haben sie das gemacht? Da, als sie sich weigerten, das Götzenbild des Königs anzubeten. Sie haben Nein gesagt und sie wussten, was auf sie wartet, der Ofen, das Feuer. Aber sie sind trotzdem ihrem Gott treu geblieben und er hat ein so großes Wunder getan, dass man, nachdem sie wieder aus dem Ofen gekommen sind, nicht mal an der Kleidung oder irgendwas gerochen hatte nach Rauch. Also wenn ich daheim ein Lagerfeuer mache am Abend, die Kleidung ist völlig verstunken mit Rauch und mit Feuer und ich war nicht im Feuer. Aber sie schon. So mächtig ist unser Gott. Sie waren bereit, für ihren Gott sogar in den Tod zu gehen. In Daniel 3 lohnt es sich nochmal zu Hause nachzulesen. Und von dieser Sorte Menschen, wie Daniel und seine drei Freunde, die am Ende sogar ihr Leben für Gott hingaben oder bereit gewesen wären, berichten die Verse 35 bis 40 noch viel ausführlicher. Das werden wir dann in der nächsten Predigt anschauen. Ich glaube, für heute genügt diese Auswahl, die wir hier betrachtet haben, um noch kurz über ein Fazit für uns nachzudenken. Denn warum erinnert der Hebräerbriefschreiber eigentlich uns an so viele Namen, deren Lebensgeschichte wir doch schon im Alten Testament haben? Wir können sie doch dort alle nachlesen. Was ist die Lektion, die wir aus Hebräer 11 mitnehmen dürfen? Ich glaube, einen wichtigen Schlüssel hat der Autor uns schon zwei Kapitel weitergegeben, in Kapitel 13, Vers 7, wo er sagt, wenn er dort auch speziell die Lehrer erstmal meint, aber wir können das sicher in größeren Rahmen fassen, er sagt dort, ihr Ende schaut an, das Ende dieser Männer und folgt ihrem Glauben nach. Ihr Ende schaut an, folgt ihrem Glauben nach. Das ist sein Fazit. Das heißt, wir müssen nicht die Taten nachmachen, nicht ihren Lebensstil nachahmen, mit dem Eselskinn backen, Leute erschlagen und so weiter. Nein, wir sollen von ihrem Glauben lernen. Ihr Glaubensvorbild als ihre Glaubenstreue für uns als Vorbild nehmen. Denn jeder von ihnen hatte in seiner ganz individuellen Art und Weise Glaubenserfahrungen mit dem lebendigen Gott gemacht. Und die waren sehr unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Und wir machen das heute genauso. Da gibt es kein festes Muster, um Erfahrungen im Glauben mit Gott zu machen. Da ist nicht alles identisch im Glaubensleben vom Roland wie beim Josua. Die Hanni macht wieder andere Erfahrungen wie die Tirza und so weiter. Jeder von uns erfährt Gott in seiner individuellen Art und Weise. Bei jedem bezieht Gott die natürliche Persönlichkeit mit ein, den Charakter, das Temperament. Ja, Gott geht mit jedem seiner Kinder eigene Wege. Er führt sie über Höhen, über Tiefen, durch Tiefen hindurch bis zum Ziel, wenn wir in seiner Herrlichkeit ankommen. Und ich glaube, das wollen wir hier nochmal ganz besonders festhalten und lernen. Geh deinen Weg mit deinem Herrn, im Vertrauen und im Festhalten an seinem Wort. Darauf kommt es an. Daran wird Gott am Ende dein und mein Leben bewerten. Hat der Timo, und du darfst deinen Namen einsetzen, hat er mir, hat sie mir geglaubt? Hat er sein ganzes Vertrauen auf mich gesetzt, in Höhen und in Tiefen? Hat er sich gebrauchen lassen, hat sie sich gebrauchen lassen in aller Schwachheit, damit ich mich als der Allmächtige zeigen konnte? In jedem Zeitalter, damals wie auch heute, ging und geht es immer nur darum, Gott beim Wort zu nehmen, ihm gehorsam zu folgen und ihm bedingungslos zu vertrauen. Nur so werden auch wir Wunder und Siege erleben, die nur dem Glaubenden vorbehalten sind. Amen. Wir beten noch zusammen. Lieber Jesus, vielen Dank für all diese Vorbilder des Glaubens, die du uns in Hebräer 11 hier aufzeigst und mitgibst. Ja, nicht um uns zu entmutigen, sondern uns zum Ermutigen, ihrem Glauben nachzuahmen. Ja, denn es selber zu erleben in unserem Leben, dass du noch der gleiche Gott bist wie damals. Dass du noch die gleiche Macht hast wie vor vielen Tausenden von Jahren. Du hast dich nicht verändert. Du bist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Lass uns das glauben. Lass uns das für unser eigenes Leben annehmen. Morgen, übermorgen, die ganze Woche, wenn wir in den Herausforderungen stecken, in den Fragen des Lebens, dass wir dann auf dich sehen. Dass wir an diese Männer und Frauen erinnert werden, die dir vertraut haben. Und lass es uns dann selber ihnen nachmachen. Dass wir unser Vertrauen auf dich setzen, auf deine Macht und dass wir ja wissen und glauben dürfen, du enttäuschst uns nicht. Danke dafür. Amen.